Ich mache das eigentlich heutzutage immer so, dass ich so kleine Impulse von Gott wahrnehme und das dann frage, Papa, was geht da in diese Richtung? Oder hatte jemand noch ein prophetisches Wort, ein Bild, was er mitteilen muss und soll? Nicht, dass es untergeht. Ihr habt ja auch vielleicht nachher noch ein bisschen Zeit. Ich muss ja tatsächlich um 12 Uhr aus der Tür springen und ins Auto springen, um in Darmstadt zu sein dann. Also es geht um das Thema, eifert um die geistlichen Gaben, streckt euch danach aus, und dass der Vater eigentlich sagen will über jeden Einzelnen, ihr sollt es verstehen, in Christus sind wir zur Fülle gebracht. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Kolosser 2,9 heißt das. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das ist, glaube ich, Kolosser 2,3. Und ihr seid in Christus zur Fülle gebracht. Das heißt, wenn du Jesus geschenkt bekommen hast, dann hast du Gottes Schatztruhe bekommen. Du hast den Schatz im Acker und dann hast du alles, was du benötigst. Du versuchst nicht, es zu bekommen. Das ist der wichtige Unterschied. Du hast es. Amen. Du hast es bereits bekommen. Und um diese Wahrheit zu ergreifen, ist es hilfreich, im Wort Gottes sich da fest zu verwurzeln. Also eine Stelle ist zum Beispiel 2. Petrus 1, Verse 3 und 4. Das musst du mal gesehen haben mit eigenen Augen. Du musst jetzt dein Handy oder deine Bibel aufschlagen und du musst gucken, was steht in 2. Petrus 1, Vers 3 und 4, damit du quasi dich selber mal überzeugst, okay, sagst, krass, da steht das wirklich drin, das steht da wirklich. Und das Gute am Wort Gottes, deswegen bin ich so ein Fan vom Wort Gottes, das Wort Gottes bleibt, auch wenn deine Gefühle dich mal verlassen und selbst wenn dein Verstand dich verlässt und dein Verstand denkt, nein, das kann doch gar nicht sein, und deine Gefühle bestätigen, ja, das stimmt, also es sieht alles dunkel aus, es ist alles trübe, aber dann gehst du zum Wort und du stellst fest, komisch, das steht immer noch da. Ich fühle mich aber ganz anders. Aber hier steht da, seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Amen. Und da ist so gut, wahrscheinlich in den allermeisten Bibeln habt ihr das. 2. Petrus 1, Vers 3. Du brauchst eine Brille, ja? Hier ist schön groß, hier ist schön groß.
Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt.
Genau. Was hast du da für eine moderne Übersetzung?
Hoffnung für alle.
Genau. Und trotzdem, das ist schon fast ein Wunder, dass in der Hoffnung für alle auch vollendete Vergangenheit steht. Hat uns alles geschenkt. Das heißt nicht, er wird uns eines Tages schenken. Das hat sich hier offensichtlich keine deutsche Bibel getraut, weil das so eindeutig ist, dass da steht, es ist dir geschenkt. Volksbibel, sogar da. Ist das jetzt wirklich eine Volksbibel, die du da hast? Ja,
ich lese gerne.
Ja, Halleluja. Ich habe nichts dagegen. Aber wenn du mal für sie, wenn du die liest, dann bete doch mal für den eigentlichen Autor, weil er ist so dermaßen gefallen in den Maßnahmen, dieser Mann, dass ich dachte, das kann ja gar nicht wahr sein. Ich habe versucht, ihm auch über Facebook zu schreiben, dem Martin Dreyer. Es ist ja ganz, ganz tragisch. Okay, aber lass uns beim Wort bleiben, das ist immer sehr ermutigend. Da seine göttliche Kraft uns alles, also ich lese gerne Elberfelder, weil sie sich am deutlichsten am Grundtext hält, und von da aus kannst du ja dann weitergehen. Und viele, ich habe eben nichts, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, du musst so oder so oder so, du musst unbedingt die Übersetzung oder diese. Na gut, da gehe ich jetzt mal nicht hin. Es gibt Leute, die sagen, nur den Textus Receptus, halte ich jetzt persönlich gar nichts von, weil wir haben halt verschiedene Handschriften gefunden. Das war damals Luther, ja, in der Zeit. Aber von dem, was wir heute haben, ist es schon so, wenn du in neue Elberfelder guckst, dann guck ruhig die kleinen Fußnoten an. Das ist sehr tragisch, gefällt mir jetzt auch nicht bei der ganz neuen Elberfelder. Ich glaube, 85 geht noch, aber wenn du 2006 hast, dann nehmen sie bestimmte Bibeltexte raus aus der Bibel, aber sie findest sie noch in der kleinen Fußnote, weil sie die Handschriftenlage sozusagen anders bewerten. Ja? 85er Elberfelder könnte man nehmen. Jedenfalls, seine göttliche Kraft hat uns alles, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit benötigen, geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Also eigentlich durch das Erkennen von Jesus. Durch das Erkennen von Jesus. Er ist ja der, der uns berufen hat. Du kannst es mal so sagen, ich übersetze für mich immer gerne das Wort erkennen durch eins werden mit, ja, auch hebräisch, yada, erkennen, eins werden mit, verschmelzen eigentlich. Also das hebräische Verständnis von erkennen heißt verschmelzen mit einer Person. Und wenn wir mit Jesus eins werden, dann kommt alles, was er hat, in uns hinein. Wenn wir den Ehebund mit ihm eingehen, dann ist er der Mann und wir sind die Frau und alles, was ihm gehört, gehört auch uns. Und deswegen sagt der Vater, alles, was meines ist dein, sagt er zu dem älteren Sohn. Alles, was meines ist dein und du bist alle Zeit bei mir. Und tatsächlich sagt der Vater zu jedem seiner Kinder, alles, was meines ist dein. Es gehört dir. Ich halte nichts zurück. Ja? Und wir können, das ist eine der Stellen, er hat uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt. Auch da steht wieder vollendete Vergangenheit, Vers 4. Du hast diese Verheißung bekommen. Und eigentlich deute ich so das Leben als Nachfolger da so in diesem Bild. Du darfst jetzt diese Schatztruhe aufmachen und du darfst jetzt das, was du schon geschenkt bekommen hast, anfangen auszupacken und lernen, damit umzugehen. Und das ist ein Prozess. Ja? Aber es gehört dir schon. Und es ist so, wie du bist geistig ein Kind und jetzt hast du deine große Schatztruhe und du hast da vielleicht Hammer und Meißel und was weiß ich, Akkubohrschrauber und sonst irgendwelche Sachen. Ja. Du hast alles drin oder ganz andere. Jedenfalls alles, was du brauchst, es ist da drin, in Jesus. Amen. Nochmal, ich mache euch Mut, dieses Wort, du musst nicht wissen, wie der Vers heißt. Daran musst du dich nicht immer wissen. Aber es ist gut, wenn du dir einprägst, okay, 2. Petrus 1, da am Anfang, da steht das wirklich. Und es ist gut, wenn du jetzt mal zu Kolosser 2 gehst und sagst, da, in Kolosser 2. Also ich weiß nicht mehr, oder wenn du meinetwegen in einem Monat sagst, war das Kapitel 1 oder 2, das ist okay, weil die Versangaben so gab es ja früher nicht. Aber du solltest wissen, was die Message ist. Ne? Und die Message im Kolosserbrief, Kapitel 2, am Anfang, ab Vers 3, da steht, dass Christus, ist noch Kolosser, Kapitel 2, Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und ich sage euch mal, was der Vater mir zur Gemeinde Jesu gesagt hat, zu weiten Teilen der Gemeinde. Der hat mir eine dieser Bilder, die er mir gesagt hat, ist, ihr kennt das Gleichnis vom Schatz im Acker, das ist Matthäus 13, Vers 44. Und der Vater hat mir mal gesagt, ganz viele meiner Kinder heutzutage, die kommen samstags zusammen, treffen sich auf diesem Feld, buddeln einmal den Schatz aus, gucken ihn an, feiern ihn und buddeln ihn wieder ein. Und das machen sie jeden Sonntag. Sie feiern diesen Schatz im Acker und das machen sie jeden Sonntag. Und der Vater sitzt da und sagt, ihr habt überhaupt nicht verstanden. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Aber diese Schätze in Christus, sie sind nicht dafür da, dass ihr einmal die Woche die Schatztruhe rausholt und sie wieder wegpackt, sondern er hat uns diese kostbaren und größten Verheißungen geschenkt. Und jetzt musst du nochmal zurückgehen, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Wir sollen ihm immer ähnlicher werden. Wir sollen mit ihm regieren. Wir sollen in unserem Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das ist Römer 5, Vers 17. Wir sollen in unserem, auch das, wenn dir das neu ist, ich gebe dir ehrlich einen Tipp, ich habe immer so gelebt. Wenn dir irgendwas neu vorkommt von dem, was ich sage, dann musst du es selber nachstudieren. Und wenn du es nicht selber gefunden hast, würde es dir nichts bringen. Ja? Aber wenn du jetzt sagst, was hat er gesagt, Römer 5, 17, im Leben herrschen, stimmt das wirklich? Dann musst du dem nachgehen. Stimmt das wirklich, dass wir in unserem Leben herrschen sollen durch den einen Jesus Christus? Ja, genau so steht es da geschrieben. Diejenigen, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, werden in ihrem Leben herrschen. Die werden wie Könige leben. Herrschen heißt regieren. Und das heißt nicht, um andere zu unterdrücken, sondern regieren heißt, dass wir, so wie Jesus das Königreich ausbreitet, auch wir das Königreich, ja, das Königreich heißt, dass wir anfangen, uns zu benehmen wie Könige und Priester. Amen. Und all das hat nichts, aber auch gar nichts mit Stolz zu tun, sondern das empfängst du nur durch Demut, natürlich, weil den Demütigen gibt Gott Gnade. Ja, also Gnadengaben empfängst du, indem du dich demütigst und sagst, Vater, wenn du das gesagt hast, dann will ich das haben. dann nehme ich das an. Und deswegen ist es ein ganz falsches Verständnis, wenn ich auf Leute treffe, die mir sagen, ja, also, nee, mit Sprachengebet und Prophetie, da habe ich nichts so zu tun, also so weit bin ich noch nicht. Es klingt vielleicht demütig, ist aber stolz. Das ist Stolz. Wenn du etwas, aus meiner Sicht, sorry, ich gebe so gerne einfache Beispiele, wenn jetzt hier wir eingeladen sind zu jemandem, der ein super tolles Buffet vorbereitet hat, ja, und er hat selber den Kuchen, die Quiche hat sie jetzt gebacken und dann hat sie die rote Grütze selber gemacht und das und das und das und sie baut das alles auf. Findest du das ein Zeichen von Demut, wenn du zu diesem Buffet gehst und du sagst, okay, ich nehme dieses Stück Vollkornbrot und schmier Butter drauf? Und dann isst du das. Und dann kommt die Gastgeberin und sagt, wieso isst du jetzt Vollkornbrot mit Butter? Wir haben hier 5 verschiedene Käse aufgetischt und dann haben wir den Parmaschinken direkt von seiner Mutter importiert. Und du isst, ja? Und jetzt isst du hier Vollkornbrot mit Butter. Und dann antwortet diese Person, die zum Buffet eingeladen ist, sie antwortet dann, ja, ich möchte euch nicht so viel Mühe machen. Ist das Demut? Das nennen wir schon fast frech. Also das ist so... Was ist mit dir los? Tickst du nicht ganz richtig? Wir haben hier ein Buffet aufgemacht, du bist eingeladen. Wo ist dein Problem?
Es sei denn, er ist vegan.
Ja. Genau. Im geistlichen, genau, im natürlichen, wenn er sagt, ich bin völlig in Ordnung, ne? Ja. Ja, ja. Lass mich mal bitte noch im Fluss bleiben, weil ihr könnt nachher euch viel unterhalten, du kannst deine ganzen Zeugnisse bringen, aber ich steige um 12 im Auto. Aber der Punkt ist da, der Vater hat alles vorbereitet für seine Kinder und ich bringe den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen und dann zu herrschen in deinem Leben durch den einen Jesus Christus. Ich bringe das gerne in Verbindung mit dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. Wenn ihr da mal noch mit reinschauen wollt oder zuhören, das ist ja Lukas 15, diese Geschichte. Und das macht so deutlich, dass der Vater jedem Einzelnen, von dem Kleinsten bis zum Größten, und das müssen wir wissen, weil das ist das Herz des Vaters, das ist der neue Bund. Jeremia 31, Verse 33 und 34 steht, es kommt die Zeit, dass nicht mehr einer seinen Bruder belehren wird und sagen wird, erkenne den Herrn. Das meint ja, also ich habe ihn erkannt und jetzt will ich dir mal zeigen, wo es lang geht. Sondern sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten. Das ist eine Beschreibung der Gemeinde Jesu im Neuen Bund. Und das heißt, in der Gemeinde Jesu im Neuen Testament, ja, im Neuen Bund zu nehmen, da gibt es keine geistlichen Profis. Da gibt es nicht diejenigen, ja, du hast 4 Jahre Bibelschule auf Berö oder hier oder da in Freudenstadt oder sonst was gemacht, sondern da gibt es keine geistlichen Profis. Sie alle werden mich erkennen. Sie alle. Das ist der Inhalt des neuen Bundes. Das ist die Verheißung. Der Vater sagt, es kommt eine Zeit, da schließe ich einen neuen Bund mit meinem Volk und sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten. Und dann kommt die einfache Begründung, denn ich werde ihre Sünden vergeben. Und an ihre Missetaten nicht mehr denken. Die Antwort ist, guck mal, ich wasche sie komplett weiß. Und das ist, was du brauchst, um in das Allerheiligste hineinzugehen. Das ist, was du brauchst, um Hebräer 10, ab Vers 19 zu praktizieren. Komm mit Freimütigkeit in das Allerheiligste. Du hast das Vorrecht, wenn du denn an Jesus glaubst, dann hast du das Vorrecht, hineinzukommen an den Ort, wo vorher nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen durfte. Ja. Sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten. Jetzt, wir schauen mal Lukas 15. Da redet ja Jesus von dem Vater und er sagt uns damit, wie ist der Vater? Der Sohn macht sich auf, ist weit weg, hat alles falsch gemacht, hat das gesamte Erbe verprasst. Also, das ist, wenn man das in Ruhe durchdenkt, das ist schlimm, was der Sohn gemacht hat. Das ist keine Kleinigkeit. Also wenn, ich sage ganz ehrlich, ich vermute die meisten von uns, wenn das mein Sohn machen würde, ich hätte ein echtes Problem. Auch obwohl ich Jesus kenne und obwohl ich das alles weiß, ich hätte ein echtes Problem, wenn der sein komplettes Erbe sich auszahlen lässt und dann meint, ich kriege das schon hin, Papa. und dann hingeht und alles in den Sand setzt, ja, da sagst du, okay, jetzt kommst du hier angekrochen. Es ist krass, diese Liebe, und das ist der Gott, das muss man sich bewusst machen, so wie der Vater, es ist kein Mensch auf dieser Erde kann so sein. Er ist der Gott, wie es in Jakobus 1,5 heißt, der keine Vorwürfe macht und allen willig gibt. Das ist so krasse, unglaublich krasse Liebe. Ich habe sie erlebt. Ich habe sie erlebt. Als ich 20 war und Gott mich das erste Mal überschüttet hat mit seiner Liebe, da war ich absolut in der Ferne. Ich wollte von Gott nichts wissen, nichts von dem Gott der Bibel. Ich fand Christen lächerlich. Ich dachte, die Bibel ist das langweiligste Buch der Erde. Und den Namen Jesus fand ich abstoßend, weil ich so dämonisiert war. Ja? Ich fand wirklich, muss dir vorstellen, so weit weg war ich von Gott und da war so viel Stolz und so viel Hochmut. Und trotzdem sieht der Vater nur einen Menschen, einen jungen, sag ich mal, Teenager, der aber seinen kleinen Finger nach der Wahrheit ausgestreckt hat und sagt, wofür lebe ich? Und ich hatte ein paar Monate vorher ein Gedicht geschrieben in mein Tagebuch, was endete mit den Worten, Gott, wo bist du? Und kurz danach hat Gott mir es gezeigt, guck mal, du hast mich doch gesucht. Ich habe es gehört. Und es stimmt. Also Gott sieht das Herz an und nach außen war der Stolz, da war Hochmut und ich wollte von diesen Christen nichts wissen. Danke. Ja, zwischendurch, genau, mach mal. Sonst hier kipplich. Danke dir. Aber er sieht das Herz und sagt, okay, ich liebe meine Feinde und ich liebe sie so sehr, dass ich ihnen noch nicht mal eine Standpauke halten muss über all das, was sie falsch gemacht haben. Ich brauche nur eins, ich nehme sie in den Arm. Und Jesus erzählt, so ist der Vater. Der Vater sah ihn, als er noch fern war. Lukas 15, Vers 20. Das ist für mich eine meiner Lieblingsstellen, weil Jesus schafft es, in einem Vers mit 5 Verben Gott zu beschreiben, wo du sagst, mehr muss ich nicht wissen. In einem Vers, okay, so ist der Vater. Der Vater sieht Menschen, als sie noch, wenn sie noch ganz weit weg sind. Ja, das ist erstmal, der Vater sieht sie. Und das ist jetzt so wichtig, das ist auch ein Problem, was wir auch in uns, in den Gemeinden überall haben, aber auch jetzt bei Christen im Widerstand und wo immer du hingehst, du hast Menschen, die sagen, da sehe ich jemanden von weit weg und dann sage ich, was kann ich dann sagen? Der ist aber noch weit weg. Ja, toll. Toll, danke für die Information. Der ist aber noch dreckig. Also, der ist aber nicht so angezogen, wie wir das hier im Vaterhaus haben möchten. Nee. Also, es sieht nicht so aus, als ob der sein Leben auf die Reihe gekriegt hätte. All diese Informationen sind irgendwie so überflüssig aus meiner Sicht, weil der Vater sieht ihn, er guckt hin, er hält Ausschau und das Nächste, was passiert, er wurde innerlich bewegt. Er wurde innerlich bewegt. Das ist so faszinierend, ja. Der Vater mit Mitleid bewegt, das ergreift ihn und er sieht ja von Ferne, irgendwie muss er es gesehen haben, so läuft nur mein Sohn, das muss er sein. Der sah wahrscheinlich nicht so aus wie an dem Tag, als er ihn verlassen hat. Ja. Und das ist so faszinierend. Ich habe da diesen Satz mal so gehört vom Vater, wahre Liebe rennt. Das ist der nächste Vers. Er läuft hin. Wahre Liebe, die bleibt nicht sitzen und sagt, mal gucken, wann er hier ist. Die wahre Liebe rennt den Verlorenen entgegen, denen, die zerbrochene Herzen haben. Wahre Liebe ist innerlich bewegt und läuft denen entgegen und nimmt ihn in den Arm. Und jetzt mache ich das und dann greifen mich die Leute an und sagen, warum nimmst du die in den Arm? Du bist doch Christ, du darfst die doch. Genau das Gleiche. So ist Jesus auch passiert. Er sitzt mit den Zöllnern und mit den Prostituierten. Und ganz ehrlich, Leute haben vielleicht gesagt, wie kann das sein? Er hatte rechts und links eine Prostituierte neben sich. Ja? Die haben gesagt, du bist ein Rabbi. Nein, das geht gar nicht. Ja, ich glaube, das würde auch nicht so gut aussehen, wenn jetzt nächste Woche ein Foto von mir in der Zeitung ist. Viele Leute sagen, ja, okay, guck mal hier, Christian. 2 Prostituierte rechts und links neben sich. Ja. Nicht so gut in der Zeitung. Und dann schreiben sie irgendwas. Ja. Und dann sage ich, frag meine Frau. Frag meine Frau, ob er treu ist. Weißt du? Aber frag doch nicht bitte die Bild-Zeitung. Aber das ist das Herz des Vaters. Er sieht die Leute von ferne. Er wird innerlich bewegt mit Mitleid. Er läuft, er rennt los, er fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Das sind diese 5 Dinge. die der Vater tut. Und der Sohn hat das nicht verdient. Er hat das nicht verdient. Und der Sohn ist beschämt und steht da und sagt, warte mal, Moment mal, er kam nicht dazu. Er hatte sich genau seinen Spruch überlegt. Weißt du, wenn ich da hingehe, sage ich, Vater, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Und er kommt nicht dazu, weil er in den Armen des Vaters ist und abgeküsst wird. Und sagt, halt, Moment mal. Und jetzt wird das interessant. Jetzt wird das interessant, weil auf dieses Gefühl möchte ich eigentlich gerne hin. Ich glaube, dass wir das eigentlich alle mal erkennen. Und vermutlich, wenn du es noch nicht erlebt hast, wirst du es erleben, wenn du es nicht gewohnt bist. Wenn die Liebe Gottes so kommt und der Vater sich mit seiner Person offenbart und er nimmt dich in den Arm, dass du irgendwie denkst, eigentlich bin ich ja gar nicht würdig. Das ist irgendwie Phase 1, das ist schon okay, weil wir plötzlich diese Diskrepanz erleben zwischen seiner Heiligkeit, seiner vollkommenen Reinheit, seiner Perfektion und wir denken, eigentlich bin ich nicht würdig. Aber dann kommt der nächste Schritt, das ist das, was der verlorene Sohn erlebt, das ist genau das, was Jesaja in Kapitel 6 erlebt hat. Ja, Jesaja hat erlebt, wehe mir, ich vergehe, ich habe unreine Lippen, komme aus einem unreinen Volk. Und dann kommt Gott und sagt, ich nehme einfach eine Kohle von meinem Altar und ich reinige deine Lippen. Das hat dich gereinigt, jetzt kannst du reden. Und hier ist, was der Vater macht, der Sohn lässt jetzt seinen Spruch ab und sagt, ich bin nicht mehr würdig. Und es ist so interessant, der Vater sagt kein Wort, zieht euch das rein. Er sagt nicht, ja, du hast recht, mein Sohn. Das hören wir nicht. Der Sohn sagt, ich bin nicht mehr würdig. Und der Vater sagt nicht, ja, du hast recht, mein Sohn, aber, sondern er diskutiert nicht, er sagt, er wischt das weg. Seine Liebe deckt jede Sünde zu. Seine Liebe rechnet Böses nicht zu. Das heißt, der Vater, das ist dieser Vater, den gibt es auf der Erde nicht. Und deswegen erzählt Jesus von dem, weil er uns ihn offenbaren will, weil er sagt, der ist wirklich so. Der ist vollkommene Liebe. Und wenn du zu ihm hinläufst, dann hat er es nicht nötig, über deine Sünde zu diskutieren. Das musst du dir reinziehen. Er hat auch nicht nötig, mit dir irgendwie noch zu klären, dass du ja wirklich ganz schön böse warst. Das ist krass. Der Vater sprach zu seinem Sklaven, bringt schnell das beste Gewand, das allerbeste. Das allerbeste. Zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und dazwischen war mit Sicherheit das, was wir heute die Taufe nennen. Weil ich vermute, so wie er da ankam, werden sie ihn nicht einfach die Klamotten angezogen haben. Er stank nach Schweinen, kam da gerade, konnte sich keine neuen Klamotten leisten.
Oder unrein.
Ja. Er sah sicherlich nicht gut aus. Deswegen sage ich immer, sie haben ihn vorher noch mal kurz in die Badewanne gesteckt. Und dazu musste er seine alten Klamotten ausziehen. Und das ist das, was auch heute die Einladung vom Heiligen Geist war. Deine alten Klamotten, das ist deine Religiosität. Wenn du als Baptist zum Beispiel aufgewachsen bist, dann hast du dort Sachen mitbekommen, ja, die hast du dir angezogen. Da sind sicherlich Botschaften dabei, die nicht vom Vater waren. Ne? Und du darfst das alles ausziehen. Ich habe nichts gegen die Baptisten. Das ist in den anderen Religionsgemeinschaften genauso. Ne? Also nichts. Wo auch immer du dahergekommen bist. Aber du darfst das alles ausziehen. Und jetzt kommt der entscheidende Clou. Du darfst und du sollst das beste Gewand anziehen. Und das ist eigentlich der Schritt, das ist wieder so ein Ding, was mir der Vater gesagt hat, ähnlich wie mit dem Schatz im Acker, dass er sagt, die meisten seiner Kinder nehmen dieses beste Gewand, sagen, wow. Also das ist krass, das ist echt krass, dieses Priestergewand jetzt hier als Königin. Das ist echt heftig, das Geschenk. Also das ist so krass, das werde ich mir in den Schrank hängen. Und das ist einfach zu schade, um das jetzt anzuziehen. Das ist so eine hohe Berufung. Also das lasse ich alle mal den Pastor machen. Ja. Also ich komme dann einmal die Woche vorbei. Und das ist diese Haltung. Du sagst, das ist jetzt einfach zu gut, um wahr zu sein, wirklich mit dem Vater in Sohnschaft, in Tochterschaft hineinzukommen, mit dem Vater Hausgenosse Gottes zu sein. Aber die ganze Bibel ist voll davon. Epheser 2, Ja, wir sollen seine Hausgenossen sein, wir sollen mit ihm sitzen. Und das ist eigentlich nur ein Teil dessen. Wenn du das alles, was ich jetzt versuche anzudeuten, wenn du das begreifst, dann kannst du in diese Schatztruhe die Geistesgaben, ja, ob das nun 9, 15 oder 27 sind, ist mir völlig egal. Sie sind alle da drin. Sie sind alle in der Kiste. Und Gott hat sie dir geschenkt. Und jetzt sagt er, das Ganze ist alles bereitet. Wozu? Damit du das einmal die Woche anguckst und wieder reinpackst oder damit du das beste Gewand anziehst. Und das ist die Einladung, dass er sagt, ihr sollt das beste Gewand anziehen. Ihr sollt den Ring an eure Hand tun. Ihr sollt diese Schuhe anziehen und ihr sollt mit mir regieren. Ihr sollt Teilhaber der himmlischen Natur werden. Und es ist auch so wichtig zu verstehen, wir sollen nicht die Geistesgaben praktizieren, damit wir uns einen Orden hier ranmachen können und sagen können, habe ich auch, na klar. Also Sprachengebet kann ich schon lange. Prophetie, nee, das habe ich hier, guck doch mal meine Abzeichen. Ja, guck doch mal, Prophetie kann ich. Ja, hier habe ich, welche Gabe hast du noch? Worte Erkenntnis hatte ich schon lange, ja, ja. So, und dann habe ich die 9 und dann sage ich, guck mal, habe ich alle 9 hier. Ja, schau mal. Wo ist der Sinn? Ja. Ja. Der Sinn ist, wir sollen Teilhaber der göttlichen Natur werden. Und sag mal, also nur ein Bild, Prophetie, heißt eigentlich trösten, ermutigen, ermahnen, Menschen zum rechten Weg weisen. Das heißt, das Herz des Vaters haben. Und wenn du prophetisch redest, das Herz des Vaters jemand anders mit Worten so rüberbringen dürfen, dass diese Person getröstet und ermutigt und aufgebaut wird und wieder auf den richtigen Weg kommt. Und wenn du das kannst, hey, dann bist du der größte Prophet. Weißt du, dann praktizierst du Prophetie nach dem Neuen Testament. Wenn du eine Person das Herz berühren kannst, dass er wieder zu Jesus kommt, dass er wieder neue Liebe zum Vater hat, wenn der begreift, du denkst, ich kann nicht prophezeien. Hey, wenn du jemanden bewusst machen kannst, dass Jesus ihn liebt und diese Person sich traut, wieder in die Arme von Jesus zu laufen, dann hast du das Größte getan, was es auf dieser Welt gibt. Und es ist das, wenn du schaust, was Elia auf dem Berg Karmel gemacht hat, da heißt es, Vater oder Gott Israels, mache offenbar, dass du selber das Herz deines Volkes wieder zu dir zurückgewandt hast. Ja. Das ist der prophetische Dienst, der das Herz des Volkes Gottes wieder zurückwendet zum Vater. Ja. Und das ist so ein Beispiel. Sprachengebet heißt, wer in einer neuen Sprache betet, erbaut sich selbst. Und der Punkt ist der, es gibt heute weltweit Pfingstgemeinden, gerade auch die besonders frommen. Ich kenne eine russlanddeutsche Gemeinde, tragisch, wir können für sie beten, ich habe sie lieb, tolle Menschen da in Bremen, ungefähr 1000 Gemeindemitglieder, mittlerweile so finanziell unglaublich gesegnet. Und diese Russlanddeutschen, die mal in Sibirien eine Erweckung erlebt haben vor 50 oder 60 Jahren, heute sieht das so aus, dass sie dann im Gottesdienst einmal den Knopf drücken und dann beten 3 Minuten, alle ganz laut in Zungen und dann ist wieder vorbei. Und das, sie haben das Zungengebet, super. Ja. Aber wer in einer Sprache betet, erbaut sich selbst. Ich möchte sehen, ob du auferbaut bist, weißt du? Und wenn du in einer Sprache betest, dann will der Heilige Geist dich stärken und ermutigen und dich stark machen am inneren Menschen durch seinen Geist. Das ist für mich eine der Geistesgaben. Deswegen, wenn Leute sagen, ja, also ist nicht so mein Ding, sage ich, okay, stark sein ist nicht so dein Ding. Alles klar. Meine Bibel sagt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Meine Bibel sagt in Markus 16, die Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Ich kann gut verstehen, ehrlich, kann ich gut verstehen, dass ein deutscher, verstandesmäßiger, aufgeklärter, humanistischer Mensch im ersten Moment sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Jesus, wieso soll ich jetzt Dämonen austreiben und wieso soll ich in neuen Zungen beten? Das kann ich, kein Problem. Ne? Genauso wie du sagen kannst, wieso ist dieses beste Gewand für mich? wieso ist diese Schatztruhe für mich? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber jetzt musst du einen Schritt weitergehen und sagen, Gott, wenn du Gott bist und ich bin Sohn und du sagst zu mir, komm, mein Sohn, du warst tot, aber jetzt bist du wieder lebendig, jetzt will ich dir zeigen, was im Vaterhaus abgeht, dann sagst du einfach, ja, keine Ahnung, Jesus, was immer du für mich hast, okay, ich werde jetzt wie ein Kind und sag, okay, wie geht das ganze Ding jetzt hier? Und ich kann euch nur Mut machen, ich bin weit davon entfernt, dass ich irgendwie meine, ich wüsste alles. Wenn ich jeden Tag 2 bis 10 Heilungen erleben würde und so einmal die Woche einen Toten auferwecken würde, nebenbei, ja, und das Reich Gottes, dann würde ich vielleicht so anfangen zu denken, dass ich eine gewisse Jesus-Ähnlichkeit hätte, ja. Aber wir können alle kleine, ganz kleine Brötchen backen. Ja, und wir haben dann immer mal so neue Movements, wo wir denken, wir können ganz kleine Brötchen backen, weil wir sagen, okay, Jesus ist unser Meister. Ja, und ich glaube, wir werden da genug mit zu tun haben. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Meister. Wenn wir dieses Wort ernst nehmen, warum müssen wir noch einem Menschen nachlaufen? Also bitte, fang nicht an, mir nachzulaufen oder irgendjemand, weil das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Da kommt nur Enttäuschung. Da sagst du, ja, ich laufe nicht Christian nach, ich laufe Torben Sondergaard nach. Super. Super, würde ich dir auch nicht empfehlen. Torben hat bestimmt ein paar Schwächen. Ja, der ist bestimmt viel weiter als ich, aber wir laufen nicht Menschen nach. Amen. Sondern wir haben die ganze Schatztruhe bekommen. Wir haben Jesus bekommen. Und mehr geht nicht. Und jetzt dürfen wir das lernen und üben. Und guck doch nochmal 1. Korinther 14. Weil ich hatte tatsächlich hier auch den Eindruck, die Geistesgaben, die sind einfach Geschenke vom Papa. Und man muss die nicht überbetonen, aber man sollte sie auch nicht unterbetonen, glaube ich. Ne? Man muss es nicht überbetonen. Aber ich glaube schon, dass der Papa sagt, hey, wenn ich jetzt halt dieses Buffet für dich mache, ja, und da kannst du auch sehr gerne, ich bin da absolut mit euch eins, wenn wir sagen, die Früchte des Geistes sind wichtiger als die Gaben des Geistes, bin ich absolut dafür. Wenn ich sage, okay, lass uns Liebe manifestieren, lass uns Freude manifestieren, lass uns Frieden, Langmut, absolut. Aber doch nicht auf Kosten der Geistesgaben. Deswegen müssen wir doch nicht die ausschließen, sondern wir nehmen das ganze Paket. Amen. Und im Prinzip ist es so, wenn wir uns Jesus anschauen, er hat alle Geistesgaben manifestiert. Und natürlich ist es toll, dass wir im Leib Jesu werden wir immer Leute haben, der eine wird mehr dies manifestieren und der andere mehr jenes. Ja? Und es gibt Leute, die haben eine starke Gabe der Heilung. Und trotzdem sage ich, in Markus 16 steht, Kranken werden sie die Hände auflegen. Und deswegen würde ich immer sagen, ein Jünger ist dafür bereit, du bist bereit, du hast das schon in dir, dass du Dämonen austreibst, dass du in neuen Zungen betest, dass du Kranken die Hände auflegst und wie oft du das machst, ja, das ist letztendlich seine Sache, wie oft du jetzt Dämonen austreibst, aber sei dafür bereit, dass du einfach sagst, Herr, wann immer. Und genauso sei dafür bereit, das Wort zu predigen. Du kannst sprechen, manche Leute sagen, nee, ich bin kein Prediger, ich bin kein Evangelist. Die wissen immer, was sie alles nicht sind, ne? Und ich sage, hab doch lieber das Bild, ich habe alle, muss ich auch noch sagen, was hätte ich gerade als letzte Bibelstelle gesagt? 1. Korinther 14. Ja. Genau, der erste Vers macht das ja eigentlich schon ganz deutlich. Lies den doch mal bei dir. Lies mal.
Die Liebe soll alles, ich habe meine Lesebrille nicht
auf. Okay.
Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein, strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem danach in Gottes Auftrag prophetisch zu reden.
Genau. Also nicht das Kind mit dem Bad ausschütten, sondern sagen, ja, natürlich, eifert um die Liebe. Die Liebe ist das Höchste, die Liebe ist das Größte. Das ist, wonach wir uns immer ausstrecken müssen. Eifert aber auch nach den geistigen Gaben. Und dieses Eifern, das ist tatsächlich ein Punkt, den wir selber tun sollten. Dass wir sagen sollten, Papa, ich bin hungrig. Ich will alles, was du mir schenken willst. Ne? Und ich würde sagen, vom Minimum her, Kranken, die Hände auflegen, ist definitiv für jeden. Sprachengebet ist definitiv für jeden. und prophezeien ist definitiv für jeden. Ja? Und wenn du die annimmst, dann kannst du, weiß ich nicht, dann kommt, fließt das andere sowieso heraus. Ne? Aber wir sehen an der Schrift schon, wenn du bei Joel guckst, es wird geschehen, nach jenen Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf Söhne und Töchter, auf alles Fleisch, und sie werden weissagen, prophetisch reden. Ne? Und wenn du das hörst, in dem Sinne, wie ich es gerade ausgelegt habe, dass du das Herz von anderen Menschen wieder zurückbringst zu Jesus, wir müssen die Messlatte nicht riesig hochlegen. Und ich glaube, das ist, was der Vater uns heute sagen will. Er sagt, im Reich Gottes, das hatte ich auch heute Morgen gehört, gibt es keine Superprofis. Im Reich Gottes gibt es Kinder. Ne? Kinder, verlorene Söhne und Töchter, die nach Hause gekommen sind und die vom Vater mit allem ausgestattet sind, was wir zum Leben und zur Gottesfurcht brauchen. Zu diesem Leben in Christus, damit wir Teile aber der göttlichen Natur werden. Und unser Teil ist, wir sagen ja, oder du sagst, nein, ich mache Religion. Ich feiere einmal die Woche das beste Gewand. Einmal die Woche ziehe ich es mir vielleicht an. Und es ist krass, aber der Vater sagt zu jedem von uns, du kannst mir so nah sein, wie du willst. Die Tür ist jederzeit offen. Wir denken, manchmal ist es wirklich so, wir denken, oh Gott, wann kommt dieser unendliche Gnadenmoment, wo du mich einmal deine Herrlichkeit schauen lässt. Wir haben oft vielleicht so gebetet, Herr. Und der neue Bund sagt, die Tür ist offen, du darfst zum Vater kommen, du darfst gucken, du darfst lernen, du darfst dein Kind sein, du darfst ausprobieren und sagen, wie geht das? Okay, ich muss euch, wie viel Uhr haben wir es? Ich muss euch unbedingt noch erklären, wie ich meine, wie wir da reingehen können. Wir können in all diese Dinge nur im Glauben reingehen. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Weil das Reich Gottes ist ein Reich des Glaubens, des Vertrauens. Und Hebräer 11 sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Und ich will euch gerne noch das Beispiel geben, anhand von Johannes 10, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ja? Das ist eine ganz klare Aussage. Das ist so, so ist es und nicht anders. Meine Schafe hören meine Stimme und ich weiß überall weltweit, die Leute sagen, Bruder, Pastor, kannst du mir helfen, dass ich die Stimme Gottes hören kann? Ich höre immer den, die, alle Christen auf der ganzen Welt sagen, dir, dass sie die Stimme Gottes nicht so gut hören. Und ich sage heute, lass uns Buße tun und umkehren und sagen, was das Wort sagt. Ja, das kann ich nur sagen, weil Jesus hat mich zu dieser Umkehr vor 25, 28, 27 Jahren gerufen. Ja, und da war ich genau in diesem Punkt und ich habe gesagt, Gott, diese Prediger, die da immer so vorbeikommen in unserer Kirche, die sagen dann immer, der hat mir das gesagt und ich habe gesagt, ich höre dich gar nicht so klar. Offensichtlich höre ich nicht die Stimme Gottes. Und dann habe ich dieses Wort genommen und saß da, dachte, also eins von beiden funktioniert nicht. Entweder bin ich nicht dein Schaf, also ich habe ihn beim Wort genommen, entweder bin ich nicht dein Schaf oder hier stimmt was nicht und du machst hier irgendeine Ausnahme. Und da hat Jesus ganz deutlich geantwortet, durch seinen Geist, er redet. Wenn du ihn fragst, er redet, durch seinen Geist, aber vielleicht nicht so, wie du dachtest. Du wolltest, dass er so ein Plakat ausrollt und er macht das anders, er spricht einfach in dein Herz rein. Und er sagt, erstens, du bist mein Schaf. Und zweitens, du hörst meine Stimme. Guck, so antwortet er. Er sagt, erstens, du bist mein Schaf und zweitens, du hörst meine Stimme. Wo ist dein Problem? Und du sitzt da und sagst, ja krass, stimmt, ja. Und dann hat er gesagt, der Schlüssel ist Glaube. Und das ist so wichtig, Leute. Wenn wir das Wort hören, dann wird es nur wirksam, wenn wir dem glauben. Das heißt, und das heißt im Glauben zu reagieren, du hörst von Jesus ein Wort, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und jetzt müssen wir so reagieren. Wir müssen sagen, Herr, ich bin dein Schaf. Und weil ich dein Schaf bin und du immer die Wahrheit sagst, höre ich deine Stimme und ich sage dazu Amen. Ich sage, du bist der Boss, du hast mich zu deinem Schaf gemacht und jetzt studieren wir das Wort und wir sagen, okay, der neue Bund beinhaltet, dass ich komplett gewaschen bin. Genauso, wenn da steht, dass ich heilig und tadellos und unsträflich vor deinem Thron stehe, wenn da steht, dass es keine Verdammnis, keinen Urteilsspruch, ist ja so wichtig, mehr für die gibt, die in Christus Jesus sind, dann heißt das, dass du mich nie wieder verurteilen wirst. Und dann sage ich dazu mein Amen. Und ich laufe nicht 10 Jahre lang rum und gehe alle 3 Monate zu meinem Pastor und sage, kannst du für mich beten, ich bin so unter Verdammnis. Nein, der Pastor kann nicht für dich beten. Du kannst das Wort Gottes studieren. Du kannst auf Jesus schauen und sagen, okay, das Blut von Jesus reinigt mich von jeder Sünde. Ich bin, Hebräer 10, 14, für immer vollkommen gemacht. Es gibt nur einen Ausweg. Du musst es glauben. Du musst es glauben. Und deswegen sagt er, der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aus dem Wort Christi. Du musst das Wort Jesu in deinem Herzen hören. Und es gibt dort keine Abkürzung. Du musst gegen diese anderen Stimmen kämpfen und musst gegen diese anderen Stimmen glauben. Diese Stimmen, das wird jeder bezeugen können. Diese Stimmen werden sagen, aber du hast doch das und das gemacht. Jeder von uns hört diese Stimme. Und du musst sagen, ja, aber das Blut von Jesus reinigt mich von jeder Sünde. Amen?
Amen.
Und du sagst, es gibt aber trotzdem keine Verdammnis, weil er hat seinen Sohn für mich hingegeben. Und genauso gehst du mit den Geistesgaben um, weil wie wirst du prophezeien, wenn du glaubst, dass du sein Schaf bist und seine Stimme hörst? Und du glaubst, dass du mit ihm verbunden bist. Er ist der Weinstock und du bist die Rebe. Und du glaubst das. Und du sagst, Herr, es steht nichts zwischen mir und dir. Nichts kann uns scheiden. Mich kann gar nichts scheiden. Ich bin ja mit dir verbunden. Und dein Geist ist wirklich in mir. Und jetzt bete ich für meinen Bruder. Und Vater, zeig mir dein Herz. So bete ich einfach. Ne? Vater, zeig mir jetzt, was ist dein Herz. Und so ist es auch, wie du das Sprachengebet empfängst. Wenn du es noch nicht, sage ich mal, praktizierst. Sag ich, der einfachste Weg, das Sprachengebet zu empfangen, ist, dass du glaubst, dass du es empfangen hast. In dieser Schatztruhe. Weil da ist ja der Heilige Geist drin. Der ist schon in dir. Und dann sage ich den Leuten immer gern, der Heilige Geist kann doch in Sprachen beten, oder? Der kann doch jede Sprache. Also kann er auch himmlische Sprachen. Und es gibt Sprachen der Engel und es gibt Sprachen der Menschen. Und wenn Gott sagt, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Eigentlich musst du nur die Zweifel ausräumen. Und die räumst du wirklich nur mit dem Wort aus, mit dem geschriebenen Wort. Und wenn du sagst, okay, ich habe verstanden, Jesus hat gesagt, seine Nachfolger werden es tun. Ich habe verstanden, warum ist das gut für mich? Es ist gut, wenn es mich auferbaut. Wenn du den Vers nicht kennst, wirst du sagen, wird dein Kopf immer sagen, aber warum soll ich denn? Und ich muss es doch auslegen. Ich darf doch jetzt, wenn dein Kopf sagt, ich darf nicht in Sprachen beten, es sei denn, ich lege es aus, dann wirst du nie in Sprachen beten. Weil du kannst ja nicht vorher auslegen. Verstehst du? Ja, du verstehst das, ja. Ja, aber es sind so verschiedene Tricks, die der Satan hat. Er sagt, du darfst jetzt nicht in Sprachen beten, weil du kannst es ja nicht auslegen. Und dann bist du ruhig. Ne, aber wenn du anfängst, in neuen Sprachen zu beten und du merkst, das erbaut dich selbst, dann praktizierst du eine von den, ich habe ja mal gesagt, wenigstens drei, vielleicht gibt es mehr, aber wenigstens drei, dann praktizierst du dieses Sprachengebet, was dich selbst erbaut, wo Paulus in Korinther 14 sagt, niemand versteht es. Ne? Und dann praktizierst du es. Und das ist in der Schatztruhe. Aber es gibt keinen anderen Weg, als es durch Glauben sich anzueignen. Und wie Gott diesen Glauben dir schenkt, da gibt es unterschiedliche Wege. Manche Leute, ein Bruder, der hat erzählt diese Geschichte, guck mal, das ist wie beim Fahrradfahren. Wenn du aufsteigst, dann bist du noch ein bisschen wackelig, du musst Gleichgewicht. Manche, der sagt, guck mal, es ist wie bei einem Baby, wenn du Sprache lernst, musst du erstmal kommen, nur wenig Worte, wie auch immer. Aber das ist mit allen Geistesgaben, mit allem so, mit Predigen, mit allem im Reich Gottes, es ist immer, du musst dich demütigen werden wie ein Kind, immer. Amen. Ne? Und wenn du wirst wie ein Kind, dann fängst du an und sagst, ja Herr, ich versuche mal eine kleine Botschaft zu bringen. Und dann erlebst du, ah, geht doch. Ne? Ne? Und dann gehst du weiter und dann sagst du, ja, ich versuche mal diesen Menschen da drüben, der dich noch nicht kennt, irgendwie anzusprechen. Ne? Und dann darfst du nicht gleich aufgeben. Okidoki, sorry, ja. Ihr Lieben, Amen. Jetzt mache ich Schluss.